Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 und 26. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Als der berühmte Maler Rembrandt im Jahre 1669 starb, da fand man in seinem Atelier ein unvollendetes Bild, Simeon im Tempel. Das Thema, so heißt es, hatte ihn seit seiner Jugend beschäftigt, hatte ihn niemals so recht losgelassen, und gewiss hatte die Geschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums ihn tief bewegt. Die Geschichte des alten Mannes, der lange genug gelebt hatte, um Christus, das Licht der Welt, zu sehen, und der dann die Augen zum Himmel erhob und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und auch uns bewegt und beeindruckt diese Geschichte von Simeon, besonders auch in der Adventszeit werden wir daran erinnert, immer wieder aufs Neue. Simeon war ein Mann, der auf den Trost Israels wartete. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er gehörte wie Zacharias und Elisabeth, wie Josef und Maria und manche andere in Israel zu jener Zeit zu den sogenannten Stillen im Lande. Diese Stillen im Lande, so bezeichnet sie David in Psalm 35, zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine Veränderung für Israel und die Welt nicht von gewaltsamen politischen Umwälzungen oder sonstigen politischen Entwicklungen erwarteten, sondern allein vom Kommen des Messias. Sie beugten sich unter die Fremdherrschaft der Römer und sahen in dieser Fremdherrschaft die Zuchtrute Gottes für sein ungehorsames Volk. Sie wussten also, das Problem besteht nicht in den Römern, sondern das Problem besteht in der Sünde des Volkes Gottes, in seiner Widerspenstigkeit. Es war in der Vergangenheit immer wieder so, dass Israel unbesiegbar war, wenn es mit seinem Gott in Ordnung war. Da konnten die Feinde dann noch so stark sein, sie konnten bewaffnet sein bis an die Zähne. Das Volk Israel konnte immer siegreich aus den Schlachten hervorgehen, solange dieses Volk hörte auf die Weisungen Gottes. Aber sobald es sich von Gott entfernte, sobald das Bekenntnis nur ein Lippenbekenntnis war und kein Herzensbekenntnis, hatten die Feinde die Oberhand. Und so wussten diese sogenannten Stillen im Lande, das Problem liegt bei uns selbst. Es liegt in der Sünde des Volkes. Sie hassten die Römer nicht, sondern sie wussten, wenn das Reich Gottes kommt, dann besteht auch Hoffnung für die Heiden. Und so lesen wir hier: Den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und gleichzeitig hielten diese Menschen fest an den Verheißungen Gottes für sein Volk. Gott hatte sich also eine kleine Schar in Israel übrig gelassen, die unter der Herrschaft des Heiligen Geistes um den sichtbaren Ausbruch oder Anbruch des Reiches Gottes betete. Es handelte sich um Menschen, die in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielten, aber gottergebene Männer und Frauen waren. Es waren fromme und gottesfürchtige Leute, wie es hier heißt. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Für Simeon war das Gesetz Gottes verbindliche Rechtsschnur für sein gesamtes Leben. Die göttlichen Ordnungen, die ja auch die Opfervorschriften enthielten, waren für ihn Lebenselement. Und seine Frömmigkeit umfasste sein ganzes Leben. Das bedeutet im Grunde genommen das Wort fromm. Es gab also für Simeon nicht diese unselige Unterscheidung zwischen dem Gottesdienst auf der einen Seite und dem alltäglichen Leben auf der anderen Seite, zwischen Sonntag und Montag, sondern seine Frömmigkeit umfasste sein ganzes Leben. Alles in seinem Leben wurde durch Gottes Wort geprägt. In allen Dingen, auch seines alltäglichen Lebens, fragte er nach dem Willen Gottes. Das ist wahre Frömmigkeit. Wahre Frömmigkeit beschränkt sich also nicht auf einen bestimmten Tag, an dem man sich trifft zum Gottesdienst. Das gehört auch dazu, ist ganz zentral für die Frömmigkeit eines Menschen, für die rechte Frömmigkeit eines Menschen, dass er Gottes Wort hört, dass er Gemeinschaft hat mit solchen, die an Jesus Christus glauben. Aber wahre Frömmigkeit erstreckt sich auf das ganze Leben, auch auf den Alltag. Das ist ganz entscheidend wichtig. Wir lesen im Alten Testament von Hiob, dass dieser Mann fromm war. Und das Wort, das dort steht für fromm, kann man auch wiedergeben mit ganz. Hiob war ganz. Das heißt, sein Herz war ganz auf Gott ausgerichtet, soweit es überhaupt möglich war. Das war typisch für Hiob. Und so war es auch bei Simeon. Simeon lebte nicht nach dem Motto, was hat mein Alltag, was hat meine Beziehung zu meinem Ehepartner, was hat mein Umgang mit meinen Kindern, mein Umgang mit meinen Arbeitskollegen, was hat das alles mit meinem Glauben zu tun. Das muss man doch fein voneinander trennen und unterscheiden. Nach diesem Motto lebte ein Simeon nicht, sondern er war ein Mensch, dessen alltägliches Leben bestimmt war vom Wort Gottes. Das Wort Gottes hatte Einfluss auf seinen Alltag. Ihr Lieben, das ist doch immer wieder unser Problem auch. Wenn wir uns sonntags hier versammeln oder sonst in der Bibelstunde oder zu Hause die Bibel lesen, dann werden wir vom Wort Gottes angesprochen. Aber wie viel Auswirkungen hat dieses Wort auf unser alltägliches Leben? Prägt es uns? Beschäftigt es uns? Auch im Alltag suchen wir immer wieder auch im alltäglichen Leben die Nähe unseres Herrn. Das ist doch die Frage. Oder aber trennen wir hier? Zur Zeit Gottfried Daniel Krummachers, der hier in Wuppertal gewirkt hat, gab es eine sektiererische Strömung in dieser Stadt. Es gibt ja wohl kaum etwas, was es in dieser Stadt an Ausprägung hinsichtlich von Frömmigkeit nicht gegeben hat. Es war eine sektiererische Strömung, in der die Leute davon ausgingen, dass unser äußerliches Leben, unser Verhalten, auch der Umgang mit unserem Leib, mit unserem Körper nicht zu tun habe mit unserem inneren Leben, mit dem inneren Menschen, wie ihn die Bibel bezeichnet, mit unserem geistlichen Leben, dass man das voneinander trennen müsse. Und eine Anekdote erzählt, dass jemand einem dieser Leute eine Lektion erteilte. Er wollte seinen äußeren Menschen einmal ordentlich durchprügeln, da ja schließlich der Innere nichts davon merken würde. Und daraufhin ergriff der Sektierer die Flucht mit den Worten: So ist das nie gemeint, Herr. So ist das nicht gemeint, Herr. Das erinnert uns an die Gemeinde zu Korinth, wo man ja auch diese unselige Unterscheidung machte zwischen dem geistlichen Leben und dem Leibesleben. Da konnte man alle möglichen sündigen Dinge tun, weil man davon ausging, das hat in keinster Weise irgendeinen Einfluss auf mein geistliches Leben. Also es gibt nichts Neues unter der Sonne, und ich könnte mir gut vorstellen, dass es diese Meinung auch heute noch hier und da in gewissen Kreisen gibt. Wahre Frömmigkeit unterscheidet nicht, sondern wahre Frömmigkeit umfasst unser ganzes Leben. Und darin zeigt sich dann auch unsere Gottesfurcht. Wir sind ja nicht nur sonntags gottesfürchtig, sondern wir sind es auch im Alltag. Das ist also typisch gewesen für die sogenannten Stillen im Lande, typisch gewesen für einen Simeon. Wobei die Quelle seiner Frömmigkeit und Gottesfurcht die Gnade Gottes war. Und zwar ganz allein die Gnade Gottes. Hier sehen wir also auf der einen Seite die Frucht einer Beziehung zu Gott, nämlich dass unser ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes kommt, man nicht mehr selbst bestimmt, sondern sein Leben bestimmen lässt von Gott und seinem Wort, in diesem Sinne ganz ist, fromm ist, und auf der anderen Seite die Quelle, aus der das alles entspringt. Und diese Quelle ist ganz und völlig und allein die Gnade Gottes. Der Theologe und Prediger Emil Frommel, der ebenfalls hier in Wuppertal eine Zeit lang gewirkt hat, und zwar in Wupperfeld in der alten Kirche, dieser Prediger, später Hofprediger in Berlin, sagte einmal Folgendes dazu: Nicht in pharisäischer Heiligkeit und schriftgelehrter Buchstabengläubigkeit, sondern in jener alttestamentlichen Frömmigkeit geht er einher, dieser Simeon, die sich vor ihrem Gott tief in den Staub beugt, von der Gnade lebt, welche die Sünde bedeckt und Missetat vergibt, und der das Wort des Herrn Lebensspeise, sein Gesetz Weisheit und Licht ist. Ich denke, er hat das in ganz wunderbarer Weise formuliert, was das Glaubensleben Simeons ausmachte. Also nicht eine Buchstabengläubigkeit, nicht eine gesetzliche Frömmigkeit, sondern eine Frömmigkeit, die dadurch gezeichnet war, dass dieser Mann sich ständig beugte und demütigte vor Gott wegen seiner Sündhaftigkeit und von der Gnade Gottes lebte. Neutestamentlich gesprochen von der Gnade Gottes in Christus, die in Jesus erschienen ist. Das ist die Quelle unserer Frömmigkeit, Christus und Christus allein, sein Erlösungswerk. Also zu diesen Stillen im Lande gehörte auch dieser Simeon. Er wartete, so heißt es hier, auf den Trost Israels. Das war das ständige Thema unter diesen Leuten. Diese Leute hatten im Grunde genommen nur ein großes Thema, und das war der Gott Israels. Das waren die großen Dinge, die Gott in der Vergangenheit in diesem Volk getan hatte, besonders der Auszug der Israeliten aus Ägypten, das beschäftigte sie immer und immer wieder, das feierten sie einmal im Jahr ganz groß am sogenannten Passafest. Und all das, was das Alte Testament bezeugte, das war das große Thema dieser Leute. Auch das Handeln Gottes in der Gegenwart, besonders sein züchtigendes Handeln in der Gegenwart, denn sie litten unter der Fremdherrschaft der Römer. Und was sie eben auch ganz besonders beschäftigte, war die Zukunft des Volkes Israel und die Zukunft der Welt. Das war es, was sie bewegte. Der lebendige Gott stand im Zentrum dessen, was sie miteinander immer wieder teilten. Zu allen Zeiten, die ganzen Jahrhunderte hindurch, hatte es in Israel immer wieder Menschen gegeben, in denen das sehnliche Verlangen nach dem Kommen des Heils, nach dem Kommen des Messias wach war. Bereits der Erzvater Jakob rief aus: Herr, ich warte auf dein Heil. Darin bestand die Sehnsucht dieser Leute. Sie warteten auf das Heil Gottes, auf das Kommen des Messias. Und Jesus sagt im Blick auf Abraham: Abraham sah meinen Tag und erfreute sich. Niemals ist dieses Warten auf das Heil Gottes gänzlich erloschen, auch nicht in den dunkelsten Stunden Israels. Immer wieder gab es Menschen, deren Herzen von Gott angerührt waren und die darauf warteten, dass Gott nun sein Volk heimsuchen würde, die sich danach sehnten, die darum beteten, denen das ein ständiges Herzensanliegen war. Und die sich immer wieder fragen: Wann wird es soweit sein? Wann wird der Messias endlich kommen? Das ist ja das, was auch uns bewegen sollte, nicht nur in der Adventszeit, sondern auch sonst. Das ist diese Erwartungshaltung, die der Heilige Geist in uns wirkt. Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen sind wartende Menschen. Sie warten auf das Heil Gottes, auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir wollen uns nun die Frage stellen: Was machte diese Menschen und speziell hier einen Simeon so zuversichtlich in ihrem Warten, in ihrer Erwartungshaltung? Und was erwarteten sie eigentlich? Nun, worauf stützte sich ihre Erwartung? Was hier in ganz besonderer Weise von Simeon ausgesagt wird, nämlich dass der Heilige Geist ihm ein spezielles Wort gegeben hatte, eine spezielle Zusage, dass er nicht sterben würde, ohne zuvor den Messias gesehen zu haben, das gilt grundsätzlich. Die Grundlage für alles Hoffen und Warten auf das Kommen des Herrn war und ist das Wort Gottes. Es gibt im Alten Testament unzählige Verheißungen, auf die sich die Gläubigen damals stützten, auch ein Simeon. Wir denken nur an die Verheißung, die wir schon auf den ersten Seiten der Bibel finden. Gott wird den Schlangentöter schicken. Das ist der Messias, der Schlange den Kopf zertreten wird und dabei ums Leben kommen würde. 1. Mose Kapitel 3, 15. Oder wir denken, um nur noch ein Wort herauszugreifen, an diese wunderbare Verheißung im Propheten Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Uns ist ein Kind geboren. Eine Verheißung auf das Kommen des Messias. So gab es viele, viele Worte und gibt es viele Worte im Alten Testament, auf die man sich stützen kann, auf die sich die alttestamentlich Gläubigen stützten, im Blick auf das erste Kommen des Herrn, und auf die wir uns stützen im Blick auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Hinzu kommt, dass Simeon noch eine spezielle Offenbarung Gottes empfangen hatte. Wir lesen das hier in Vers 26. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und wenn es hier heißt, ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, dann setzen wir voraus, dass dieser Simeon darum gebetet hat, dass Gott ihm doch sagen möchte, ob er es noch erleben würde, ob er das Kommen des Messias noch erleben würde. Man kann sich das vorstellen, wie er im Gebet gefleht hat zu Gott, dass der Herr doch endlich eingreifen möchte und sein Volk erlösen möchte, zurechtbringen möchte, innerlich zurechtbringen möchte, aber auch äußerlich. Und der Herr schenkte es und gab diesem Simeon die Antwort: Du wirst es noch erleben. Du darfst es noch erleben. Du wirst nicht eher sterben. Du wirst vorher den Messias sehen. Und so geschah es dann ja auch. Da war also eine Erwartungshaltung in diesem Mann. Eine Erwartungshaltung, ich betone das jetzt einmal, in diesem alten Mann, in diesem greisen Simeon. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wenn alte Menschen, und wir haben ja manche hier unter uns, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, wenn alte Menschen eine lebendige Hoffnung haben, noch eine Erwartungshaltung in ihrem Herzen haben und pflegen. Eine Erwartungshaltung findet man ja doch eher bei der Jugend als bei den Alten. Die Jugend hat das Leben noch vor sich, sie hat Wünsche, sie hat Vorstellungen und Pläne für die Zukunft. Man erwartet noch etwas. Und das ist ja auch gut und richtig so, das muss ja auch so sein. Es wäre ja schlimm, wenn wir das von den jungen Leuten so nicht mehr sagen könnten. Es gab ja mal eine Zeit, ich weiß nicht, wie es im Augenblick steht, wo die junge Generation schon von einer gewissen Hoffnungslosigkeit bestimmt wurde. No future, so hieß es. Keine Hoffnung für die Zukunft. Das ist schlimm, wenn junge Menschen so denken. Man hat das Leben doch noch vor sich und man hat Pläne und was alles so dazugehört. Und im Alter lässt dann in der Regel das Hoffen nach. Das hängt auch zusammen, unter anderem zusammen, mit manchen Enttäuschungen, die man inzwischen erlebt hat. Ein Mensch, der enttäuscht ist von seinem Leben und von dem Handeln anderer Menschen an ihm, hat in der Regel wenig Hoffnung, dass sich da noch was Besonderes abspielen könnte in seinem Leben. Das ist einfach so. Und dann hat man den Tod vor Augen. Der Tod ist nahe. Ein Besuch im Altenheim macht uns das mit erschreckender Klarheit deutlich, was es heißt, mit dem Leben fast abgeschlossen zu haben. Kaum noch etwas vom Leben zu erwarten. Was man erwartet, ist vielleicht ein gelegentlicher Besuch von irgendwelchen Verwandten oder befreundeten Menschen. Aber ansonsten hat man wenig Hoffnung, wenig Erwartung. Und das ist einfach so, wo keine Sehnsucht mehr ist, kein Warten mehr ist, kein Hoffen mehr ist, kein Verlangen nach etwas Größerem und Besserem, da erlischt das innere Leben. Schaut euch dagegen den alten Simeon an. Auf ihn trifft das Wort zu aus Psalm 92. Ich lese einmal die Verse 13 bis 16. Ist ein herrliches Wort. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und jetzt kommt's. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Das können besonders die Alten verkündigen, wie der Herr es in ihrem Leben recht gemacht hat. Trotz mancher schweren Wegführung, der Herr hat es recht gemacht, das können besonders die Alten bezeugen, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Ihr Lieben, im Reich Gottes spielt das Alter keine Rolle. Ist kein billiger Trost, sondern ist eine Tatsache. Im Reich Gottes spielt das Alter keine Rolle. Im Gegenteil. Viele Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Herrn Jesus Christus, mit seiner Treue, mit seiner Barmherzigkeit und Liebe und vor allen Dingen Gnade in unserem Leben, macht uns zu fruchtbaren Zeugen des Evangeliums. Natürlich können wir nicht mehr über Tische und Bänke hüpfen, wie früher mal, ja? Das können wir nicht mehr. Aber bezeugen, wie treu der Herr ist, kann keiner so gut wie einer, der ein gewisses Alter erreicht hat und mannigfache Erfahrungen gemacht hat mit der Treue seines Herrn. Es ist eine wunderbare Sache, wenn ein Mensch zu seinem Alter steht. In der Verwandtschaft, ich habe diesen Menschen nie kennengelernt, in der Verwandtschaft hatten wir jemanden, der sein Alter nicht preisgeben wollte. Stellen wir uns das einmal vor. Der nicht zu seinem Alter stand. Ich weiß nicht, wie alt er geworden ist. Das gibt es. Es gibt Menschen, er war nicht gläubig, ist inzwischen verstorben. Es gibt Menschen, die einfach nicht wahrhaben wollen, wie alt sie sind. Ist das nicht traurig? Ich denke, wir brauchen keine Antifaltencremes für 700 Euro. Jetzt möchte ich nicht, dass er den Rest der Predigt darüber nachdenkt, wer denn in seinem Leben einmal solch eine teure Creme gekauft hat. Ich hörte davon im Radio von einem bekannten Schlagerstar. Eine Antifaltencreme für 700 Euro. Sowas soll es also geben. Nun, das brauchen wir nicht, wo wir sicherlich der Natur auch hier und da ein bisschen nachhelfen dürfen. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr Lieben, bei uns geht es doch um andere Dinge, oder nicht? Bei uns geht es doch um geistliche Dinge, um innere Dinge. Und da dürfen wir doch frisch bleiben, bis ins hohe Alter hinein. Ich wurde erinnert an den vor einigen Jahren heimgegangenen Bruder Bröcking, Hermann Bröcking. Er wurde über 100 Jahre alt. Und er war trotz seines hohen Alters und seiner Gebrechlichkeit in seinem inneren Leben frisch, genauso wie es hier der Psalmist sagt. Da war Hoffnung und Erwartung über das Sterben hinaus. Das ist es doch, was einen Menschen innerlich jung erhält. Und so war es bei unserem Simeon. Der war frisch bis ins hohe Alter hinein, weil er eine lebendige Hoffnung hatte. Weil er erfüllt war vom Wort Gottes. Das ist es. Ihr Lieben, wir warten auf das zweite Kommen des Herrn. Es ist uns fest zugesagt durch das Zeugnis der Propheten und der Apostel, die auf dem Berg der Verklärung einen Vorgeschmack der zukünftigen Macht und Herrlichkeit Jesu erlebt hatten. Ob wir zu denen gehören, die es noch erleben, das Kommen Jesu, die Entrückung seiner Gemeinde, die Juden sagen, sämtliche Voraussetzungen für das Kommen des Messias zu seinem Volk Israel seien erfüllt. Sämtliche Voraussetzungen seien erfüllt. Es brauchte also in dieser Welt gar nicht mehr viel zu geschehen. Der Messias steht nahe, das Kommen des Messias steht nahe bevor. Er steht vor der Tür. Und wir als Gemeinde Jesu erwarten ihn als den wiederkommenden Herrn. Und wir sollten von dieser lebendigen Hoffnung mehr und mehr erfüllt sein, geprägt sein vom Wort Gottes. Georg Müller, dieser bekannte Mann, der Waisenvater, hat einmal gesagt, die Kraft unseres geistlichen Lebens hängt davon ab, welche Rolle das Wort Gottes in unserem Leben und in unserer Gedankenwelt spielt. Und so sollten wir erfüllt sein vom Wort Gottes, das uns bezeugt, dass der Herr Jesus Christus bald wiederkommen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist also nicht gering, dass wir das Kommen Jesu und seines Reiches noch erleben. Dass sich die Verhältnisse in dieser Welt schlagartig verändern können, haben wir in jüngster Zeit erlebt. Und nun wollen wir zum Schluss noch ein wenig über die Frage nachdenken, was wir denn eigentlich erwarten. Was erwartete denn Simeon? Nun, vordergründig möchte man sagen, er erwartete eine neue Zeit für Israel, er erwartete eine neue Zeit für die Heidenvölker. Er erwartete Frieden, Wohlstand. Jeder Israelit unter seinem Feigenbaum, das ist ein wunderbares äußeres Bild für Wohlstand und Frieden, für den Segen Gottes. Das alles erwartete er. Aber wie heißt es hier? Er wartete auf den Trost Israels. Er wartete nicht nur auf veränderte Umstände, veränderte Verhältnisse, sondern er wartete auf den Messias selbst, der dann natürlich all diese veränderten Umstände mit sich bringen würde. Und ich denke, das ist wichtig auch für uns. Worauf warten wir? Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist Gottes Wort. Und doch wusste Petrus, das alles hängt zusammen mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus selbst. Wir erwarten ihn. Ihn, den Herrn. Das ist das Entscheidende. Es geht im christlichen Glauben um die Beziehung zu einer Person. Wie steht es da mit dir? Hast du eine intensive Beziehung zur Person unseres Herrn Jesus? Zu ihm selbst? Bedeutet er, bedeutet seine Gnade dir alles? Und kannst du als Frucht davon sagen mit David, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herzlich lieb habe ich dich. Wie steht es mit unserem Verhältnis, mit unserem persönlichen Verhältnis zu ihm selbst? Nicht zu einer Lehre. Die Lehre ist ganz wichtig, denn sie offenbart uns das Wesen dieser Person und das, was diese Person für uns getan hat. Sie offenbart den Herrn selbst, das ist richtig. Aber um ihn selbst geht es halt, auch in der gesunden biblischen Lehre. Hast du eine Beziehung zu ihm? Zu ihm und seinem Werk. Der, der am Kreuz durch sein Blut Frieden mit Gott gemacht hat, er, der Friedefürst, wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und alle, die ihn hier kennengelernt haben, werden mit ihm ewige, selige Gemeinschaft haben. Und alles andere ergibt sich aus dieser Gemeinschaft mit ihm und steht in engster Verbindung zu ihm selbst. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, sind auch wir. Menschen des Advent warten auf den Trost Israels, warten auf den wiederkommenden Christus. Gehören wir alle dazu? Können wir uns hier einreihen? Haben wir eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus durch die Vergebung unserer Sünde, durch die Erlösung durch sein Blut? Wenn das so ist, dann dürfen wir mit dem Liederdichter sagen und singen, wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen, wir freuen uns schon überdies mit kindlichem Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wenn du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen? Amen.